Diese Ausgabe mit Ingo Dierheimer herzlich willkommen. Zwei Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ordnen wir in Politik und Hintergrund ein, wie die CDU es wirklich mit der Linken hält, was nach dem 6. September ein ganz entscheidender Punkt sein könnte. Wir haben in Sachsen-Anhalt recherchiert, wie junge Menschen auf die Wahl schauen, und wir sprechen darüber, wie sich das Land juristisch wappnet vor einer möglichen Regierungsübernahme durch die im Land als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD. Dass sich Länder wie Sachsen-Anhalt, aber auch andere überhaupt Gedanken machen, wie die Demokratie wetterfest gemacht werden kann, hat auch mit Ungarn zu tun. Denn dort hat Viktor Orbán den Staat in den letzten 16 Jahren systematisch umgebaut. Die Justiz, die Medien auf seine Fidesz-Partei ausgerichtet, demokratische Rechte systematisch beschnitten. Im April wurde er dann tatsächlich abgewählt, was viele gar nicht mehr für möglich gehalten haben. Sein Nachfolger, Peter Modja, ist jetzt 100 Tage im Amt. Und das sei deutlich zu spüren, sagt die seit 20 Jahren in Ungarn lebende deutsche Politikwissenschaftlerin Ellen Boos von der Andrássy-Universität Budapest.
Ich finde, die Stimmung hat sich total geändert. So viel Aufbruch und man hat das Gefühl, die Leute sehen Zukunft. Ja, ist Perspektive wieder da und es passiert ja seitdem auch unglaublich viel.
Silke Hane schaut als Korrespondentin im ARD Südosteuropa-Studio in Wien auf Ungarn. Hallo Silke.
Hallo.
Aufbruch, Perspektive, eine andere Stimmung hat Frau Boos ausgemacht in Ungarn und gesagt, es passiert zu viel. Würdest du zustimmen? Woran könnte man das festmachen?
Ja, ich würde definitiv zustimmen. Also erstmal muss man sagen, die Regierung hat ja sofort die Ärmel hochgekrempelt. Das Parlament hat nur eine ganz kurze Sommerpause gemacht, hat fast den ganzen Sommer durchgearbeitet, hat viele Gesetze und Verfassungsänderungen beschlossen, zum Beispiel die Begrenzung der Amtszeit der Ministerpräsidenten auf 8 Jahre, auch rückwirkend, um halt sicher zu machen, als erstes, Viktor Orbán kann nicht zurückkommen sozusagen, und hat eben auch viele Top-Personalien neu besetzt. Also hat sofort angefangen, diesen versprochenen Systemumbau, Rückbau in Gang zu setzen. Und auch die Stimmung in Budapest, ich war neulich da, ist eine ganz andere. Also allein wenn ich mit unserem Kollegen spreche, der dort für die ARD mit uns zusammenarbeitet, der ist irgendwie ganz anders drauf. Aber auch alle anderen Menschen, mit denen man spricht, sind einfach irgendwie wie erleichtert. Die haben einfach Zuversicht, dass jetzt im Land wieder was vorangeht, dass Ungarn wieder in Europa ist. Das war ja auch ganz vielen sehr, sehr wichtig, dass die Regierung quasi in ihrem Sinne handelt.
Und das ist ja von außen betrachtet schon erstaunlich. 16 Jahre war Orbán an der Regierung. Seine Fidesz-Partei ist jetzt nach der Wahl nochmal deutlich abgesunken, liegt in den Umfragewerten bei 23%, habe ich nachgeschaut. Ich finde es geradezu atemberaubend, in welcher Geschwindigkeit die Gesellschaft die Orbán-Jahre hinter sich zu lassen scheint. Oder täuscht das?
Nein, ich glaube, die Sehnsucht nach einem Neustart war sehr groß, ist nach wie vor sehr groß. Die Rolle der Fidesz ist jetzt auch ein bisschen komisch, muss man sagen. Also sie hat jahrelang ja den ungarischen Staat gekapert, hat Gelder abgezweigt in irgendwelche Stiftungen. Das Umfeld von Orbán hat sich ganz stark bereichert. Das sind ja auch alles keine Geheimnisse. Und jetzt stellt sich die Fidesz bei jeder Gesetzesänderung hin und sagt, Peter Modja baut ein autoritäres Herrschaftssystem auf. Also da muss man schon fast lachen. Das ist ja eine totale Verdrehung der Tatsachen, könnte man fast sagen. Und laut einer Umfrage würden auch Teile der Fidesz-Anhänger sogar eine bürgerliche Abspaltung ihrer Partei unterstützen und wählen. Also sowas wie eine Fidesz-Light ohne Viktor Orbán. Das zeigt in meinen Augen, dass selbst die Anhängerschaft der Fidesz eben nicht mehr so gut zu sprechen ist auf ihren Ex-Premier, auf Viktor Orbán.
Jetzt hast du schon erwähnt, dass unter anderem das Grundgesetz geändert wurde, dass es nicht mehr als 2 Amtszeiten als Ministerpräsident in Zukunft geben wird. Es wurde auch ein neues Staatsoberhaupt gewählt. Wie wichtig ist das für die Regierung Modja?
Also der Präsident ist nicht sehr mächtig in Ungarn, muss aber schon Gesetze unterschreiben. Das heißt, das ist eine mögliche Blockade bei allen anderen Gesetzen, die jetzt dann folgen in Zukunft. Und Tomasz Sulyok, der ehemalige Präsident, war ja von Viktor Orbán installiert. Er hätte der Regierung das Leben also schon schwer machen können. Das hätte in einen langwierigen Konflikt ausarten können oder dann mit einem Amtsenthebungsverfahren enden können. Dem hat man jetzt sozusagen vorgegriffen. Sulyok war aber auch sicherlich eine Symbolfigur für die Ära Orbán. Und genauso war auch der neue Präsident Ondraš Burko eine Symbolfigur, aber unter umgekehrten Vorzeichen. Der ist ja ein Verfassungsjurist und wurde 2011 von Viktor Orbáns Fidesz-Regierung aus seinem Amt gedrängt als Präsident des Obersten Gerichtshofs, weil er den Umbau der Justiz durch die Orbán-Regierung kritisiert hatte. Diese Entlassung war rechtswidrig, das hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dann auch festgestellt, was aber natürlich von der Orbán-Regierung ignoriert worden ist, wie viele andere europäische Urteile ja auch. Und dass der jetzt Staatsoberhaupt ist, das ist natürlich auch ein Symbol dafür, dass sozusagen das, was unter Orbán passiert ist, auch irgendwie gut gemacht werden soll.
Was Orbán in seiner Regierungszeit als erstes angegangen ist, ist ja die Justiz vor allem und die Medien auch umzubauen in seinem Sinne. Und Peter Motja hat auch erklärt, er möchte natürlich die pluralistische Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und auch die Medien wiederherstellen. Wie weit ist er da schon gekommen in dieser kurzen Zeit?
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, damit fange ich mal an, der durfte ja in den letzten Monaten keine Nachrichten mehr senden, weil er eben unter Viktor Orbán stark auf Regierungslinie gebürstet worden war, regelrecht Propaganda verbreitet hat. Der wurde jetzt auf neue Beine gestellt, auf ein neues Mediengesetz und darf seit dieser Woche Donnerstag wieder Nachrichten senden. Die ersten Sendungen haben auch durchaus die jetzige Regierung, die neue Regierung kritisiert, aber eben auch die Fidesz kritisiert in Teilen. Also es war, würde ich sagen, sehr ausgewogen in der Berichterstattung. Das heißt, das ist jetzt mal abgehakt. Also seit dem Nationalfeiertag, dem ungarischen 20. August, wird da wieder gesendet. Ansonsten sieht es in der Medienlandschaft ein bisschen schwierig aus. Es gibt die Orbán-Medien, die gehen jetzt allesamt pleite, weil sie keine staatlichen Werbegelder mehr bekommen. Und es gibt die freie Presse, die Orbán überlebt hat, aber mit herben finanziellen Verlusten und denen geht es ökonomisch jetzt immer noch sehr schlecht. Die neue Regierung hat zwar Fördergelder auf den Weg gebracht, aber da diskutieren die Redaktionen noch, sollen sie das überhaupt annehmen oder nicht, weil sie natürlich mit staatlichen Zuwendungen schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das ist mal das Mediensystem. Ansonsten Demokratie, Gewaltenteilung. Also es wurden vor allem viele Köpfe ausgetauscht am Verfassungsgericht, wie gesagt der Staatsoberhaupt, der Präsident. Und Ungarn ist auch der Europäischen Staatsanwaltschaft beigetreten, was auch ein wichtiges Symbol war bei der Loseisung von EU-Mitteln und hat auch Beschlüsse zur Korruptionsbekämpfung erlassen. Zum Beispiel wurde ein Amt für Vermögensrückführung geschaffen, um korrumpierte, veruntreute Gelder aus der Orbán-Ära sozusagen zurückzuholen. Also es ist schon vieles angestoßen, aber ich denke, bis das dann durchexerziert ist, wird es noch dauern, ist ja auch logisch. Also 100 Tage ist natürlich eine wichtige Marke, aber es ist auch keine Ewigkeit.
Ab Herbst soll dann eine neue Verfassung ausgearbeitet werden, auch ein ganz wichtiger Schritt, weil sich Ungarn quasi komplett neu konstituieren muss. Und da stellt sich für viele Beobachter auch die Frage, wird das Peter Motja mit den gleichen Mitteln wie Orbán machen oder wird es tatsächlich ein neues Wahlgesetz geben, damit nicht bei jeder Wahl eine Zweidrittelmehrheit zustande kommt wie unter Orbán? Wie sind da die Diskussionen, Silke?
Ja, also Ungarn braucht dringend eine neue Verfassung, weil die aktuelle 2011 von der Fidesz innerhalb weniger Tage durchs Parlament gepeitscht wurde. Man kann das gar nicht anders sagen. Also die Debatte darüber war höchstens eine Pseudodebatte. Es gab gar keine gesellschaftliche Konsultation. Das Grundgesetz widerspricht sich auch in Teilen in sich selber, weil es so oft geändert worden ist von der Fidesz. Und die alte Verfassung, die davor galt, war eigentlich nur die umgeschriebene sozialistische Verfassung. So, das heißt, Ungarn braucht jetzt einfach ein neues Grundgesetz, eine neue Verfassung. Und deshalb ist das so wichtig. Und die Frage ist jetzt eben, wird Modja dieses Grundgesetz so ausfertigen oder seine Partei, dass die Verfassung eben eine Grundlage für ein pluralistisches Ungarn ist. Für eines, wo auch die Tisza-Partei von Modja mit ihrer Zweidrittelmehrheit vielleicht nicht mehr alles machen kann, was sie will. Und beim Thema Wahlrecht, ob das in die Verfassung kommt, ist die eine Frage. Vielleicht wird es auch danach noch neu verfasst als normales Gesetz. Aber da wird dann eben die Frage sein, wird es so ausgestaltet, dass es nicht mehr so mehrheitsbildend ist? Weil im Moment ist es eben sehr einfach, auf eine Zweidrittelmehrheit zu kommen. Und wenn die Tisza, wenn Peter Mordia sich da sozusagen selbst beschränkt, hat er bewiesen, er will wirklich ein demokratisches Ungarn. Wenn er jetzt natürlich das alles so gestaltet, dass er weiterhin sehr viel Einfluss hat, dann denke ich, ist das eine große Enttäuschung auch für die Wählerinnen und Wähler.
Wir werden es beobachten. Silke Hane aus dem ARD-Studio Südosteuropa über die ersten 100 Tage nach Orbán, die neue Zeitrechnung in Ungarn. Vielen Dank für das Gespräch, Silke. Dankeschön.
Sehr gerne.
Wir haben es im Gespräch erwähnt, die Orbán-Politik in Ungarn und natürlich auch in anderen Ländern mit autokratischen Tendenzen haben viele andere Länder wiederum zum Anlass genommen, um zu überprüfen, ob ihre demokratischen Institutionen wie Gewaltenteilung oder freie Medien ausreichend geschützt sind. Geschützt vor denen, die sie angreifen, wozu auch die AfD gehört. Ist also die Demokratie in Gefahr? Sollte die als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD in Sachsen-Anhalt tatsächlich regieren? Mein Kollege aus der Politikredaktion Johannes Leininger hat sich mit der Frage auseinandergesetzt und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Johannes.
Hallo Ingo.
Du arbeitest als Journalist, bist aber auch, gar nicht so unwichtig in dem Zusammenhang, Volljurist und hast auch mit anderen Juristen gesprochen. Gibt es denn eine klare Antwort auf die Frage, ist die Demokratie in Gefahr?
Naja, ich würde sagen, ob die Demokratie in Gefahr ist, das kommt ganz drauf an, wie man Demokratie versteht und wie man auf die Demokratie blickt. Ich habe mit Janus Richter vom Verfassungsblock gesprochen, also auch ein Jurist. Und er setzt sich seit Jahren damit auseinander, welche Risiken bestehen für bestimmte demokratische Institutionen, wenn Rechtsextreme an die Macht kommen. Das heißt, die Frage, ob die Demokratie in Gefahr ist, die ist aus meiner Sicht erstmal eine Frage, sind die demokratischen Institutionen gut genug geschützt?
Wie widerstandsfähig sind die?
Wie widerstandsfähig sind sie? Wie resilient sind sie? Wie stark sind sie, wenn Akteure sie angreifen oder beseitigen wollen. Und Janus Richter, der sagt, naja, erstmal handelt es sich jetzt beim konkreten Beispiel Sachsen-Anhalt natürlich um ein Bundesland von 16 und die Demokratie in Deutschland ist als föderales Gefüge auf jeden Fall stark genug. Aber auch die Länder haben in bestimmten Bereichen eigene Kompetenzen, die sehr wohl sehr stark betroffen wären, wenn die AfD in Sachsen-Anhalt regieren würde.
Da hat die AfD durchaus Spielräume, um ihre Politik durchzusetzen. Und sie hat natürlich auch die Möglichkeit zu versuchen, bestimmte Institutionen mit ihrem Personal zu besetzen. Wie gut ihr das gelingen wird, das kann man jetzt noch schwer abschätzen.
Das ist klar, das muss man natürlich abwarten. Wir sprechen insgesamt ja gerade im Konjunktiv, aber schauen wir vielleicht noch mal auf ein konkretes Beispiel. Das Landesparlament von Sachsen-Anhalt hat im April noch eine umfangreiche Verfassungsänderung beschlossen, hat zum Beispiel die Geschäftsordnung des Landtags angepasst und auch bei der Richterwahl Änderungen vorgenommen. Auf dieses Beispiel schauen wir mal, Johannes, wie werden denn die Richterinnen und Richter gewählt, wenn wir zum Beispiel das höchste Landesgericht nehmen, das Landesverfassungsgericht?
Ja, dieses Beispiel des Landesverfassungsgerichts, das eignet sich ganz besonders gut, denn das ist eine besonders heikle Schnittstelle in der Gewaltenteilung. Denn einerseits sind die Gerichte als Teil der Judikative natürlich unabhängig von den anderen beiden Säulen, Exekutive und Legislative. Andererseits ist es aber so, dass die personelle Besetzung der Gerichte sehr stark davon abhängt, was die anderen beiden Säulen da mitreden oder was die anderen beiden Säulen entscheiden. Am Beispiel der Verfassungsgerichte ist es so, dass die Verfassungsgerichte natürlich in ihrer Entscheidungsgewalt unabhängig sind von Regierung und Parlament. Wer aber entscheidet, also wer in den Gerichten sitzt, das liegt in der Hand der Parlamente. Und vor dieser Verfassungsänderung im April mussten neue Verfassungsrichter in Sachsen-Anhalt mit einer Zweidrittelmehrheit im Landtag gewählt werden.
Mhm. Und jetzt?
Naja, nach der Reform gibt es immer noch diese Zweidrittelmehrheit. Das bleibt der Normalfall. Aber wenn diese nicht zustande kommt, dann kann das Landesverfassungsgericht selbst Kandidaten vorschlagen, die dann nur mit der Mehrheit der Mitglieder im Landtag gewählt werden müssen. Das ist so ein Schutzmechanismus gegen die AfD.
Also mit der absoluten Mehrheit. Und genau um diese absolute Mehrheit diskutieren wir ja schon seit Wochen. Wenn wir auf die Umfragen schauen, ist die AfD gar nicht mal so weit weg davon. Es könnte tatsächlich eintreten, dass sie die absolute Mehrheit bekommt. Hat man sich dann womöglich mit dieser Reform ins eigene Fleisch geschnitten?
Ja, könnte man so sehen, weil man die Hürde für die Wahl, also den erforderlichen Stimmenanteil, jetzt ein bisschen heruntergesenkt hat. Aber neu ist diese Sicherung dazwischen, also dass noch das Landesverfassungsgericht selbst vorschlagen kann, wer dann als Ersatz zur Wahl stehen wird. Und das Landesverfassungsgericht selbst wird keine rechtsextremen Kandidaten vorschlagen. Die Gefahr dieser Blockade, die bleibt allerdings. Und wenn niemand gewählt wird, wenn es nicht klappt, dann bleiben die Richter, die eigentlich abgelöst werden sollten, eben im Amt.
Das heißt, wenn man auf dieses Beispiel schaut, wo sich ein Landesparlament bemüht hat, um die Demokratie noch mehr abzusichern, sieht man ja, das reicht vielleicht gar nicht. Braucht es also vielleicht noch mehr Maßnahmen, noch sicherere Reformen, um sich vor einer Partei wie der AfD zu schützen?
Das kann man diskutieren. Es wird auch viel diskutiert. Ich habe darüber auch mit Janus Richter vom Verfassungsblog gesprochen und der zweifelt da ein bisschen und der sagt, na, also alles kann man auch nicht über rechtliche Mechanismen machen. Man kann nicht immer weiter rechtliche Instrumente einbauen, um die Demokratie zu sichern.
Es ist eben nicht so, dass jetzt die Demokratie ein Computerprogramm ist, wo es ein paar Bugfixes braucht, sondern es ist ein genuin politisches System, in dem Politik gemacht werden muss. Man kann versuchen, eben autoritäre Tendenzen zu blockieren und da kann das Recht ein Hilfsmittel sein. Es ist aber auf gar keinen Fall die Lösung.
Richter spricht dabei auch von einer legalistischen Illusion. Klingt ein bisschen kompliziert, aber das meint die Fehlvorstellung, dass die Politik das Problem ist und dieses Problem kann man mit dem Recht in den Griff bekommen. Wenn man das nämlich weiterdenkt, dann würde die Demokratie letztlich selbst weniger demokratisch.
Also das heißt, man kann nicht alles mit dem Recht regeln. Die Demokratie leidet dann auch darunter, wenn es zu strenge Regeln gibt zu ihrem Schutz.
Ja, das ist so ein bisschen eine Zwickmühle. Und dafür gibt es auch einen Begriff aus der politischen Theorie, der lautet demokratisches Dilemma.
Das klingt spannend und lässt sich wahrscheinlich auf viele Bereiche übertragen. Aber was ist damit jetzt konkret genau gemeint?
Wenn wir jetzt von unserer Demokratie, von unserer liberalen Demokratie, die offen und tolerant ist, ausgehen, dann gehen wir auch aus von einer Toleranz gegenüber verschiedenen politischen Strömungen und Meinungen. Aber es besteht die Gefahr, dass diese Offenheit und Toleranz von Feinden der Demokratie genutzt wird, um eben die Demokratie selbst zu schwächen oder sogar zu beseitigen. Und jetzt haben wir hier zwei Prinzipien. Und das eine Prinzip ist das Prinzip der wehrhaften Demokratie. Diese Idee sagt, dass eine liberale Demokratie nicht passiv dabei zuschauen muss, wie Verfassungsfeinde oder Demokratiefeinde ihre liberalen Strukturen ausnutzen, sondern dass sie durchaus Maßnahmen ergreifen soll, um sich zu wehren dagegen.
So wie wir es ja auch erlebt haben jetzt in Sachsen-Anhalt schon und in anderen Bundesländern.
So wie wir es schon erlebt haben und es gibt ja auch diese Mechanismen bereits, also das ist jetzt nichts ganz Neues. Auf der anderen Seite steht aber natürlich die liberale Demokratie als Idee an sich. Und wenn diese liberale Demokratie jetzt immer mehr Mechanismen aufbaut, also auch immer rigider vorgeht, dann gibt es eine Gefahr, dass die Demokratie sich selbst abschafft, also selbst autoritärer wird. Und genau das ist das Dilemma.
Und das hatten wir auch in Ungarn besichtigt, wo jetzt viele gespannt darauf schauen, wie der Nachfolger von Viktor Orban die Verschärfungen, die von Orban eingeführt wurden, zurückdreht oder vielleicht auch nicht zurückdreht. Johannes Leininger über die Widerstandsfähigkeit der Demokratie gegen autokratische Übergriffe, besonders am Beispiel Sachsen-Anhalt. Vielen Dank, Johannes, für das Gespräch. Dankeschön.
Sehr gerne.
Wir bleiben beim Thema Sachsen-Anhalt, wo eine erstarkte AfD auch spaltet. Dialoge brechen oft ab oder werden erst gar nicht mehr geführt, sobald die politischen Präferenzen in Gesprächen klar werden. Viele wollen das nicht hinnehmen, gerade unter den jungen Menschen, und werden aktiv. Jasmin Brock hat sich speziell bei ihnen umgehört.
Naumburg an der Saale, Anfang August. Regenbogenflaggen. Rund 700 Menschen ziehen beim Christopher Street Day durch die Straßen des kleinen Orts. Viele sind jung. Und viele beschäftigt dieselbe Frage. Wie verändert die Landtagswahl ihr Leben? Und kann man darüber noch gut diskutieren?
Wenn rauskommt, wer auf welcher Seite steht, ist das Gespräch meistens schnell erloschen.
Und es prägt jede Familienfeier, jeden Geburtstag. Und das macht unheimlich traurig.
Aber ich habe auch das Gefühl, wenn man in seiner eigenen Bubble bleibt, dass sich dann auch nichts verändert.
Unsicherheit begleitet viele junge Menschen vor der Wahl. Zerbst, Anhalt. Schon von Weitem ist das traditionsreiche Heimat- und Schützenfest zu hören. Blinkende Lichter, rasante Fahrgeschäfte. Hier ist die Sorge vor Anschlägen schnell Thema.
Also wir gucken auch immer, wann wir gehen. So abends geht man gar nicht mehr.
Eine junge Mutter erzählt, sie wünsche sich von der Landespolitik vor allem eines.
Mehr für Kitas, für Schulen tun, mehr für Familien.
Gemessen am Durchschnittsalter ist Sachsen-Anhalt das älteste Bundesland in Deutschland. Das Vertrauen in politische Institutionen ist laut dem Demokratie-Monitor 2025 bei den Jüngeren schwächer ausgeprägt als bei den Älteren. Bei der letzten Bundestagswahl wählten junge Menschen zu 40% die AfD, dahinter lag mit 27% die Linke. Der Wahlkampf in Sachsen-Anhalt spielt sich für sie längst auf TikTok und Instagram ab. In der Lutherstadt Wittenberg baut die AfD ihren Wahlstand auf. Eine nicht enden wollende Schlange bildet sich für Selfies mit Spitzenkandidat Ulrich Siegmund.
Hi, hinten anstellen, hinten anstellen.
Also mein Freund ist hier voll der Fan von ihm.
Sagt die 24-jährige Jessica. Sie weiß noch nicht, wen sie wählt, aber was die AfD an Schulen verändern will, gefällt ihr.
Dass zum Beispiel Kinder mit besonderen Einschränkungen, dass sie vielleicht mehr Hilfe bekommen. Also dass sie da getrennt werden, sage ich mal. Kenne ich ja von meinem kleinen Bruder. Der hat auch Einschränkungen wie ADHS oder so und lenkt auch nur andere Schüler ab.
Die AfD, in Sachsen-Anhalt vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft, schreibt in ihrem Wahlprogramm, sie werde, Zitat, das Experiment Inklusion unverzüglich beenden und die Förderschulen ausbauen. Zudem sollen Flüchtlingskinder ausschließlich in Sonderklassen unterrichtet werden, in denen vermittelt werden soll, dass der Aufenthalt in Deutschland nur ein vorübergehender sei.
Okay, jetzt stehe ich hier, doch bin allein vor einer Wand. Da bin nur ich und sonst nichts, nur dieser Stein in meiner Hand.
In Bitterfeld-Wolfen demonstrieren Menschen gegen eine starke AfD. Die 16-jährige Lilly ist mit ihrer Mutter gekommen. Wählen darf sie noch nicht. Die Wahl beschäftigt sie trotzdem.
Also gerade dieses taktisch Wählen, finde ich, ist gerade ein sehr großer Hoffnungsschimmer für mich.
Mehrere Kampagnen werben derzeit dafür, taktisch zu wählen, um Parteien wie SPD und Grüne noch über die 5%-Hürde zu hieven. Das ist nicht unumstritten, weil in diesen Kampagnen nicht alle kleinen Parteien empfohlen werden.
Ich glaube, dieses Mal wähle ich einfach, was ich für richtig halte.
Als Redner betritt Max Schneller die hölzerne Palettenbühne, 17 Jahre alt.
Ihr zeigt, Sachsen-Anhalt ist nicht verloren, denn genau das wird uns ständig eingeredet. Der Osten sei verloren, die Dörfer seien verloren, Bitterfeld sei vielleicht auch verloren, hier seien sowieso alle rechts. Hier könne man nichts mehr machen.
Er ist Linken-Mitglied. Auf Social Media folgen ihm unter Maximal Demokratisch mehr als 100.000 Menschen.
Wenn Sachsen-Anhalt verloren ist, warum kämpfen wir dann?
Nicht weit entfernt, in der Gemeinde Mulde-Stausee, beschäftigen junge Menschen ganz praktische Fragen. Wie bleibt man hier mobil? Wie schafft man Treffpunkte? Und wie verhindert man, dass noch mehr Gleichaltrige wegziehen?
Also wir im Jugendgemeinderat haben wir das Motto, machen statt nutzen.
Maximilian Frei. Die Jugendlichen haben eine Skate- und Freizeitanlage angestoßen, eine Mitfahrbank zum Trampen aufgebaut und organisieren Simson-Ausfahrten.
Man fährt durch schöne Landschaften, lässt den Wind durch seinen Helm flattern und verbringt eine gute Zeit zusammen mit seinen Leuten.
Für viele junge Menschen ist die Simson, ein bereits in der DDR gefertigtes Moped, ein Stück Identität. Die AfD versucht das im Wahlkampf offensiv für sich aufzugreifen.
Sehen das eher als ostdeutsches Kulturgut, als Instrumentalisierung für irgendeine Partei oder sonstiges.
Erklärt Leandros Giannis, ebenfalls im Jugendgemeinderat. Zurück auf dem CSD in Naumburg. Jonas Cedric ist zum Studieren und Arbeiten nach Heidelberg gegangen. Irgendwann, sagt der Projektingenieur, würde er gerne wieder in seine Heimat Sachsen-Anhalt zurückkehren.
In meiner Familie habe ich auch noch so ein bisschen das Ding, dass wir auch eine migrantisch gelesene Familie sind. Entsprechend im Familien- und Bekanntenkreis kriege ich tatsächlich mit, dass einige da einfach psychisch stark auch mit belastet sind mit der Situation, welche Zukunft hätten sie, so wie sie sind hier in der Region.
Welchen Kurs schlägt Sachsen-Anhalt in Zukunft ein? Etwa 110.000 junge Menschen können am 6. September ihre Stimme abgeben. Etwa ein Drittel von ihnen zum ersten Mal.
Stimmen und Stimmungen, gerade bei jungen Menschen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, hat Jasmin Brock gesammelt. All ihre Begegnungen und noch mehr Hintergründe zur Landtagswahl gibt es in ihrer BR24-Reportage Sachsen-Anhalt vor der Wahl, was uns zerreißt und was uns hält, in ARD Sounds. In den letzten Wochen hat das BSW geradezu verzweifelt um Schlagzeilen und damit Aufmerksamkeit gerungen. Der Hintergrund für die mediale Brechstange dürfte in den Umfragen liegen, wo das BSW in Sachsen-Anhalt knapp unter der 5%-Marke liegt. Genauso wie die Grünen und genauso wie die FDP. Das Abschneiden dieser Parteien wird mit darüber entscheiden, ob überhaupt eine Landesregierung ohne die AfD möglich ist. Rechnerisch. Und zu dieser Rechnung gehört auch, dass sie nur zustande kommen kann, wenn die CDU bereit ist, mit der Linken zu kooperieren. Wie ausgeprägt diese Bereitschaft ist, darüber spreche ich jetzt mit Jan-Philipp Tomicek. Er arbeitet am Lehrstuhl für vergleichende Politikwissenschaft an der Universität Potsdam. Hallo, Herr Tomicek.
Hallo.
Unlängst hat die Linke in Person des ehemaligen thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow die Hand Richtung CDU ausgestreckt und gemeint, im Sinne des Landes müsste eine Kooperation zwischen beiden Parteien doch möglich sein. Das kam in der CDU-Parteizentrale nicht so gut an. Zugleich stützt die Linke, muss man sagen, sowohl in Sachsen wie auch in Thüringen die CDU-geführten Minderheitsregierungen. Herr Tomicek, wie ist denn diese Diskrepanz zu erklären?
Zunächst einmal müssen wir sagen, dass die Linke eine sehr heterogene Partei ist. Das heißt, es gibt erstmal grundlegende Ost-West-Unterschiede. Im Osten ist die Linke deutlich gemäßigter eingestellt. Das hängt auch damit zusammen, dass sie dort schon deutlich häufiger regiert hat, also mehr Regierungserfahrung hat und der pragmatische Flügel einfach viel stärker besetzt ist. Insbesondere trifft das eben auf Thüringen zu, das einzige Bundesland, in dem die Linke ja auch den Ministerpräsidenten schon mal gestellt hat. Und auch in Sachsen-Anhalt ist die Linke da deutlich näher an der Mitte verortet als in anderen Bundesländern. Insofern ist das auch eigentlich kein Widerspruch, wenn man jetzt sagt, in dem einen Bundesland kann es klappen und in dem anderen ist es unvorstellbar. Das hängt einfach mit diesen relativen Positionen der Parteien zusammen.
Die CDU, über die wir ja auch sprechen wollen, und ihre Haltung zur Linken hat 2018 einen Unvereinbarkeitsbeschluss gefasst, worin sie Koalitionen und, Zitat, ähnliche Formen der Zusammenarbeit mit der Linkspartei ablehnt. Ist denn dieser Beschluss noch zeitgemäß?
Das muss die CDU natürlich für sich entscheiden. Ich finde, dass eben gerade bei einer so heterogenen Partei ist das schwierig zu sagen. Bei der AfD haben wir natürlich auch Unterschiede zwischen den Landesverbänden, aber da geht es halt nur um sehr radikal und sehr, sehr radikal, um das mal vereinfacht zu sagen. Bei der Linken ist die Diskrepanz eben schon deutlich größer. Da macht es Sinn, auch auf den Einzelfall immer zu schauen.
Genau auf diesen hebt aber die CDU ja in ihrem Beschluss nicht ab, sondern sie stellt fest, wenn ich diesen Unvereinbarkeitsbeschluss mal zitieren darf, dass es in der Linken, Zitat, sozialistische und kommunistische Traditionen gebe, dass sie auch, Zitat, die SED-Nachfolgepartei sei mit linksextremistischen Strömungen. Herr Tomicek, die gibt's ganz sicher in der Partei, aber wie einflussreich sind sie denn, diese Strömungen? Sind sie Grund genug für die CDU, eine Zusammenarbeit grundsätzlich abzulehnen?
Die gibt es auf jeden Fall. Das ist auch wieder eine Einzelfallfrage, die man erstmal klären müsste. Es ist natürlich so, dass einfach aufgrund der voranschreitenden Zeit gibt es nicht mehr viele Politikerinnen und Politiker in der Linken, die auch schon sehr einflussreich in der SED gewesen wären. Das war natürlich vor 20 Jahren noch ganz anders. Es war auch vor 10 Jahren vielleicht noch etwas anders. Aber insofern ist es eben pauschalisierend sehr schwer zu sagen. Ich glaube, das größere Problem ist eigentlich, dass CDU und Linke sich einfach diametral gegenüberstehen bei sehr, sehr vielen Sachfragen. Insofern wäre das ja die eigentliche Frage, auf welcher Basis man da zusammenkommen möchte. Also angenommen, die beiden würden Koalitionsverhandlungen starten, ist das ja eigentlich eher die größere Herausforderung, dass man sich auf irgendetwas einigen müsste.
Wobei Koalition will, glaube ich, keine der beiden Parteien eingehen mit der jeweils anderen. Tatsächlich aber geht es ja wahrscheinlich um eine Zusammenarbeit, um eine Kooperation, Duldung, ähnlich wie wir es eben in den beiden genannten Bundesländern Sachsen und auch Thüringen schon erleben. Und da ist natürlich die Frage, wie groß die Schnittmengen sind bei landespolitischen Themen. Wie sehen Sie das?
Das sehen wir ja eben auch in Thüringen und Sachsen. Natürlich wird man schon an einigen Stellen zusammenarbeiten, aber weil eben dieser Minimalkonsens doch relativ gering ist, kann diese Regierung natürlich deutlich weniger Gesetze verabschieden als jetzt andere Regierungen in anderen Bundesländern. Insofern kann man das natürlich machen. Und ich halte das auch für relativ wahrscheinlich, dass es eine ähnliche Konstellation wie in Sachsen oder in Thüringen geben wird. Das ist aber eben was anderes, in solch einer Konstellation zusammenzuarbeiten, als jetzt in einer Minderheitsregierung, wo man auch in verschiedene Richtungen Mehrheiten bilden könnte. Das wäre dann ja eben die einzige Option. Wenn man jetzt sagt, man möchte mit der AfD nicht zusammenarbeiten, dann hätte man eben vermutlich nur die Linke, mit der man sich auf diese Vorhaben verständigen müsste. Und dann sind die Situationen eben auch sehr ähnlich wie in Sachsen und in Thüringen.
Jetzt haben Sie schon beschrieben, dass es oft auf den Einzelfall ankommt, dass die Linke sich unterscheidet, je nach Landesverband, vor allem aber durch die West-Ost-Ausrichtung, die sehr unterschiedlich ist. Ähnlich ja in der CDU, da wo ja auch auf die Linke anders geschaut wird aus der Parteizentrale in Berlin als in den Bundesländern. Die CDU, so der Eindruck, will vor der Wahl das Thema aber am besten gar nicht oder wenn, dann nur mit sehr spitzen Fingern anfassen. Wie sehen Sie das? Ist das die richtige Strategie oder wäre eine offene Debatte besser?
Hinterher ist man natürlich immer schlauer. Das gilt für so ziemlich alles im Leben. Das gilt auch für diese Ausschließeritis, wie man ja manchmal sagt, oder Koalitionsoptionen. Natürlich ist es immer schwierig, wenn man sich diesen Optionen schon beraubt. Also wenn man das von vornherein komplett ausschließt und dann am Ende geht es vielleicht trotzdem nicht anders, dann kann man das manchmal lösen durch Rücktritte von Personen, die sich dafür eingesetzt haben. Aber die Mehrheitsfindung ist einfach unglaublich schwierig und die ist halt eben in den anderen ostdeutschen Bundesländern auch schon unglaublich schwierig. Insofern kommt man eigentlich insgesamt aus diesem Dilemma sehr schwer raus. Ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach deutlich macht, dass es klar auf den Einzelfall ankommt. Das haben wir schon festgehalten. Aber dass es ja auch keine Norm sein sollte. Also das ist nicht die normale Situation, dass CDU und Linke sich auf Inhalte verständigen müssen. Das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn die beiden Parteien sagen, sie sind sich inhaltlich so fern, dass sie eben eigentlich nicht gerne zusammenarbeiten wollen. Da müssten sie schon sehr stark aufeinander zubewegen. Also das kann immer nur die Notlösung sein. Aber Notlösungen müssen manchmal eben auch durchgesetzt werden, wenn es nicht anders geht.
Sagt Jan-Philipp Tomicek, der am Lehrstuhl für vergleichende Politikwissenschaft an der Universität Potsdam arbeitet. Herr Tomicek, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
Danke Ihnen auch.
Mehr zu Sachsen-Anhalt gibt es auch in der nächsten Ausgabe von Politik und Hintergrund. Eine weiter spannende Audiozeit wünscht Ingo Lieheimer.